das war eigentlich für mich so der Startschuss, da auch wirklich dieses Männerthema zu heilen.
Sehr schön.
Aber die Heilung kam wirklich auch durch dieses ganz klare Ansprechen, wie es mir geht. Dann aber auch ein Stück weit zu akzeptieren, er kann es halt nicht anders. Er kann nicht das erfüllen, was ich brauche.
Welcome bei And So It Is, dem Podcast für Frauen, die alles wollen.
Mehr Erfolg, mehr Freiheit, mehr Geld, mehr Sexiness, mehr Play. Simply more of fucking everything. Go get it. And so it is. And so it is.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Applaus. And so it is. Es ist ein Podcast für Frauen, die alles vom Leben wollen. Und in der letzten Podcast-Folge haben wir über unsere Mütter gesprochen und was für einen Impact sie auf unser Leben haben, was wir alles da übernommen haben. Und wir haben uns gedacht, wir dürfen die lieben Väter nicht irgendwo links liegen lassen. Darum dreht sich diese Folge um unsere Väter. Oh mein Gott. Und warum haben wir diesen Titel gewählt? Weil wahrscheinlich, bin gespannt, ich kenne die Stories noch nicht, die Geschichten doch nicht so nach Friede, Freude, Eierkuchen aussehen. So, erzählt mir ein bisschen von eurem Background, eure Beziehung mit eurem Papa. Wer möchte?
Marina. Also eigentlich haben wir schon alles zusammengefasst, wir drei, oder? Mit der Aussage, oh mein Gott. Also irgendwie alle drei im Chor, als wir das Thema festgelegt haben. Oh mein Gott. Vor allem, glaube ich, ist ja wirklich der Punkt, wo fängst du an und wo hörst du auf, gell?
Aber lass uns vielleicht mal erstmal wie so einen Rahmen setzen. Was glaubt ihr, warum die Väter, glaube ich, sogar noch eine wichtigere Rolle als eine Mama spielen für uns Mädchen, später Frauen?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich erst vor kurzem gerafft habe, weil ich mich immer mit der Frauen, also mit der Mutterwunde beschäftigt habe, dass ich erst, sagen wir mal, echt noch nicht so lange, vor einem Jahr oder vor zwei, ne, auch im Hinblick auf meinen Sohn gerafft habe, ey, ja, dass ich ja auch als Frau eine Vaterwunde habe und dass die insbesondere bei mir als Mama von einem Sohn auch nochmal eine ganz andere Dimension hat und dann auch mal aufgeplöppt ist und ich dann zum allerersten Mal, wenn ich ehrlich sein darf, überhaupt auf diesen Schmerzpunkt bei mir geguckt habe. Deswegen finde ich das super, dass wir das echt nochmal beleuchten, weil ich mir vorstellen kann, dass ich da nicht so die einzige Kerze auf dem Kuchen bin, die in dem Hinblick noch nicht geleuchtet hat. Also deswegen cool, dass wir das überhaupt ansprechen, ja. Also finde ich großartig. Ich habe immer das Gefühl, ich bin dann so eine Debbie Downer. Wir müssen nicht mit der schlimmsten Geschichte anfangen. Ich lasse euch mal den Vortritt.
Wer heute wen vertoppt, ja, mit der Geschichte, weil, oh mein Gott, lässt einiges hier erahnen. So, Marina, erzähl du deine Geschichte mit deinem Papa.
Also ich glaube, bei mir war tatsächlich jetzt als Umkehrschluss zur Jasmin das eigentlich sogar mein erstes Thema, woran ich wirklich so aktiv gearbeitet habe, weil irgendwie mir schon die ganze Zeit, also auch einfach schmerzhaft bewusst war, dass ich einfach einen sowohl körperlich als emotional abwesenden Vater hatte. Und bin ja Scheidungskind, das heißt, mit 4 Jahren hat unser Papa uns quasi verlassen. Also eigentlich lag es an meiner Mutter, aber ist egal, long story short. Soll es jetzt nicht gehen, oh Gott, wenn ich damit anfange, bin ich in 10 Jahren noch nicht fertig. Aber letzten Endes ging es ja darum, dass ich glaube, mein Vater einfach auch nie die Trennung von meiner Mutter überwunden hat. Also das war die erste große Beziehung, die erste große Liebe. Und was mir so bewusst geworden ist, war diese Ablehnung von ihm mir gegenüber, hatte eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern eher damit, dass er in mir so sehr meine Mutter gesehen hat und die verkraftet hat, dass da irgendwie, ne, diese Scheidung passiert ist. Und ich habe aber natürlich als kleines Mädchen das immer irgendwie auf mich bezogen, ne? Und ich glaube, so die schlimmste Erfahrung, die mir so im Kopf geblieben ist, war, als ich noch ganz klein war, das war frisch nach der Trennung, wo meine Mutter erstmal mich bei meiner Oma gelassen hat, damit sie eine Wohnung finden kann, einen Job finden kann und so weiter und so fort. Und meine Oma sich halt sehr gut mit meinem Vater verstanden hat, also die Mutter meiner Mutter sozusagen. Und mein Vater dann irgendwann in so einer Nacht- und Nebelaktion zu meiner Oma gefahren ist und gesagt hat, er will mich jetzt mitnehmen. Ne? Und meine Oma, ja klar, mach mal, so nach dem Motto. Ja, also ich kann es jetzt natürlich nicht genau wiedergeben, ne? Wie es jetzt so explizit war. Aber dann war ich erstmal bei meinem Vater eine ganze Zeit. Meine Mutter musste dann quasi das Sorgerecht einklagen und erstreiten sozusagen. Und als mein Vater dann verloren hat und ich eben zurückgekommen bin zu meiner Mutter, war halt dann ein Mega-Cut mit meinem Vater. Mhm. Also total. Ne? Ja, ich glaube, das hat mich sehr lange geprägt. Bei mir war es tatsächlich was, wo es mich am meisten geprägt hat, in Partnerschaften, in Beziehungen. Das ist mir dann in so einem Seminar bewusst geworden, dass ich einfach wirklich immer Männer angezogen habe, die nicht bindungsfähig waren. Also wo auch immer so ein emotionaler Abstand war, ja, aber einfach auch, weil ich diese Nähe überhaupt gar nicht ertragen habe, weil ich immer Angst davor hatte, wieder wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen zu werden, wie es letzten Endes ja auch mit meinem Vater war. Und als ich so diese Erkenntnis hatte,
wie alt warst du da, Marina?
Wann jetzt, als ich diese Erkenntnis
hatte?
Als
du diese Erkenntnis hattest, ja.
25 ungefähr. Oder so.
25?
25, würde ich sagen, 25, 26. Und dann bin ich nach dem Seminar eben direkt zu meinem Vater gefahren und habe den so konfrontiert. Ne? Dann bin ich dahin gefahren, so allen Mut zusammen.
Warte mal kurz. Du bist ins Auto nach der Erkenntnis zu deinem Vater, zu dem du gar keinen Kontakt hattest.
Ja, genau. Ja,
Wie ging es dir da in diesem Auto?
Ich habe mich so klar wie nie gefühlt, ehrlich gesagt. Also das war einfach wie so ein innerlicher Vulkan, der in dem Moment einfach raus musste. Und zwar dahin, wo es hingehört. Ja. Also das war wirklich so. Mir war auch alles scheißegal. Also mir waren auch die Konsequenzen scheißegal, weil ich irgendwie gedacht habe, hey, der muss doch mal wissen, wie es mir eigentlich wirklich geht. Ja. Also es war wirklich auch vom Kontakt her, wenn ich irgendwas wollte, musste ich anrufen. Also auch wenn ich Geburtstag hatte, ja, wenn ich das Gefühl hatte, ich hätte gerne, dass mein Vater mir zum Geburtstag gratuliert, dann musste ich ihn anrufen, dass er mir zum Geburtstag gratuliert und sowas, gell? Ne? Und ja, und das war einfach für mich da, wo ich gedacht habe, das muss jetzt aus mir rausbrechen. Das geht gar nicht anders. Und das war für mich so ein enorm wichtiger Moment, weil ich dann zu ihm hingefahren bin und habe ihm so ungefiltert alles um die Ohren geknallt, ja. Wegen dir habe ich so schlechte Beziehungen und die Männer und ich krieg nichts auf die Reihe und was. Also so volle Kanne. Und ich habe richtig gesehen, der saß mit großen Augen vor mir und der konnte das nicht mal ansatzweise verstehen. Der dachte, wovon rede ich denn überhaupt? Der hat das überhaupt nicht gemerkt, wie er mir gegenüber war, weil das für ihn so normal war, weil auch seine Eltern so krass hart zu ihm waren. Ja, also sein Vater auch Kriegszeit, Kriegsgeneration. Da war nur das Thema, wenn du Emotionen zeigst, bist du schwach. Mann zeigt keine Emotionen, Mann zeigt keine Gefühle. Und dann war der wirklich wie vor den Kopf gestoßen, weil der echt nicht gecheckt hat, wie es mir eigentlich geht in unserer Beziehung. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann muss ich sagen, das war echt so heilsam auch in diesem Moment. Ich meine, ich habe nicht die Antworten bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Ne? Also der war jetzt nicht da und hat gesagt, oh Schatz, ich liebe dich und ne, ich nehme dich jetzt in den Arm und was weiß ich. So ist er einfach nicht. Aber was ich gemerkt habe, war überhaupt das mal ausgesprochen zu haben, wie Amen. Ich mich fühle, hat bei mir so viel gemacht. Ich bin dann danach zu meiner Mutter gefahren. Die wohnen ja im gleichen Dorf, ja, 300-Mann-Dorf. Da, ja, an einem Ende meine Mutter, am anderen Ende, die sehen sich seit Jahren nicht, ja. Also, das ist total krass. Ich verstehe immer noch nicht, wie das geht. Aber ich bin dann zu meiner Mutter gefahren und habe eine Nacht bei ihr übernachtet und ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und meine Mutter schaut mich an und sagt, krass, was ist denn mit dir passiert? Und mein ganzes Gesicht, meine ganze Mimik, meine ganze Gestik, das hat sich alles so entspannt, also so gefühlt über Nacht nochmal irgendwie 5 Jahre gejüngert oder verjüngert. Und das war eigentlich für mich so der Startschuss, da auch wirklich dieses Männerthema zu heilen.
Sehr schön.
Aber die Heilung kam wirklich auch durch dieses ganz klare Ansprechen, wie es mir geht. dann aber auch ein Stück weit zu akzeptieren, er kann es halt nicht anders. Er kann nicht das erfüllen, was ich brauche. Ja. Ja. Ja, und danach habe ich einen Robert kennengelernt.
Endlich einen vernünftigen Mann. Konntest du das gleich sagen, also nach dieser, ich sag jetzt mal, Vergebungsgeschichte, was es irgendwo ja auch war, dass sofort die, ich sag jetzt mal, die Qualität der Männer sich sofort verändert hat? Hast du das sofort gemerkt?
Nee, also es ging nicht sofort. Das ging nicht sofort, weil ich natürlich dann auch noch viel für mich selbst daran gearbeitet habe und aufgearbeitet habe. Na, weil ich viel für mich selbst da auch nochmal reingegangen bin und auch in diese ganzen verletzten Anteile, ne? Weil ich meine, was wir uns doch alle als Töchter wünschen, ist, dass der Papa stolz auf einen ist. Dass er sagt, hey Mensch, ich bin für dich da, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich und so weiter und so fort. Und
ich passe auf dich auf.
Ja, und was mir so bewusst geworden ist, und das habe ich nie so gecheckt, aber insgeheim habe ich so viel in meinem Leben gemacht dafür, dass er endlich mal an den Punkt kommt und sagt, ich bin stolz auf dich. Weißt, ich weiß noch, als ich meinen ersten Kongress hatte, wo ich ihn eingeladen habe, wo ich einfach gehofft habe, dass er kommt, ja, damit er sieht, was ich alles erreicht habe, ist er nicht gekommen. Mhm. Als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, habe ich ihm das Buch zugeschickt. Der hat noch nicht mal angerufen da drauf, noch nix, ja. Und es waren so viele Kränkungen und Verletzungen, bis ich irgendwann mal verstanden habe, er kann das nicht. Er kann das nicht. Und ich darf mich einfach lösen von diesem Wunsch, dass er kommt und sagt, hey, ich bin stolz auf dich und so weiter und so fort. Mhm. Ja.
Magst du mal kurz erzählen, weil ich glaube, bei so vielen Frauen ist so dieses Thema, ich kann das nicht wirklich für mich annehmen, dass ich ja für meine Lebenszeit nicht das bekomme, was ich eigentlich hätte, was mir zusteht von meinem Vater. Wie war für dich dieser Prozess, so in diese Klarheit zu kommen und sagen und sich damit irgendwo auch abzufinden? Ich werde das nicht bekommen, was mir zusteht.
Ich glaube, das war auch so ein Stückchen weißer Prozess, ne? Weil ich finde, das Erste ist erstmal überhaupt diese Erkenntnis zu haben, ne? Ich als starke, selbstbewusste Frau, die immer auf eigenen Beinen stand, alles gerockt hat, ist doch noch irgendwie ein kleines Mädchen, was immer sagt, Papa, sieh mich, sieh mich, sieh mich, ja? Also alleine sich das mal einzugestehen in dem Moment, ja, ist super schmerzhaft, aber gleichzeitig auch heilsam. Und ich merke einfach durch diese tiefe Arbeit, die ich mache, wie ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Phil ganz anders umgehen kann und dadurch auch immer wieder ein Stück mehr von mir heilt und ein Stück mehr diese Akzeptanz kommt. Und natürlich, wenn ich jetzt hier in dieser Folge darüber rede, merke ich auch so, boah, wäre schon schön. Hm. Ja. Aber ich mache mich emotional nicht mehr abhängig davon.
Ja.
Weißt du, also ich bestimme nicht mehr mein Leben, mein Handeln, mein Fühlen, mein Denken danach, ob jetzt mein Papa irgendwie stolz ist oder nicht. Aber ich finde es auch nicht verwerflich, sich da trotzdem einfach diese Momente mal rauszunehmen und zu sagen, es wäre einfach schön. Hm. Ist nicht so, aber es wäre einfach schön. Weißt du, so.
Ja, voll. Es ist einem ja auch nicht immer bewusst, dass da gerade der Bedarf wäre, ne? Das ist dann einfach, man hat dann vielleicht einen Erfolg und denkt sich, ja, wieso springe ich denn jetzt hier nicht 10 Meter an die Decke? Ne? Und das ist einem nicht bewusst, dass da eigentlich das kleine Kind ist, was von einer ganz spezifischen Person gerade gelobt werden will. Ne? Das, ja.
Und kann es sein, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt Marina zuhöre. Bei mir kommt so ein Gedanke, wenn wir das als Kinder nicht bekommen haben, diese Aufmerksamkeit von den Vätern. Irgendwo gewöhnt man sich dran und nimmt das als das Normal an, oder?
Ja, ja.
Darauf zu kommen, dass eigentlich all deine Aktionen darauf gerichtet sind, vom Papa gesehen zu werden.
Ja.
Wie kommt man da raus? Also wie kommt man drauf, dass es eigentlich eine Papawunde ist?
Ja.
Also ich weiß, dass ich eigentlich mich nicht damit abgefunden habe, nicht gesehen zu werden. Das ist ja auch mein großes Thema, nicht gesehen und nicht gehört zu werden, ne? Dass meine Stimme keinen Wert hat, dass ich es nicht wert bin, gesehen zu werden. Und ich weiß, dass ich super viele Affären, und ich hatte ja, ne, also eine Menge Typen am Start. Und es ging immer nur darum, dass ich von dem die Aufmerksamkeit bekomme und dass ich von dem jetzt gesagt bekomme, dass ich, nicht, dass ich toll bin. Es ging gar nicht darum, weil das konnte ich gar nicht annehmen. Komplimente war für mich, ist abgeprallt. Aber dass ich durch die Aufmerksamkeit oder wenn die dann zu einem Gig mitgekommen sind oder gesehen haben, oh ja, die Jasmin, die macht Sachen, die sind toll, so. Das war immer für mich, glaube ich, ein Ersatz dafür, weil am Ende um die Typen ging es nie. Also das musste ich auch echt irgendwann. Es hatte nichts mit, also es hatte relativ wenig mit Emotionen zu tun. Das war wirklich, hier will jemand einfach sich das holen, von dem so dieser kleine Kern voll überzeugt war, dass sie es verdient hat. Und das finde ich so geil an dieser, ich habe die auch hier, ich finde die super, diese kleine Jasmin, die da so den Mund so zusammenbeißt und immer gesagt hat, mir hört eh keiner zu, aber die hat immer gesagt, es wäre aber eigentlich korrekt. Es hätte, in einer perfekten Welt müsste es so sein und ich will mich mit weniger nicht zufrieden geben.
Ja, gleichzeitig ist aber die Frage, ist man dann bereit, in diesen Kampf für mehr zu gehen? Also, weil letzten Endes, wenn die andere Person nicht bereit ist dafür, weil sie es nicht kann und weil sie nicht bereit ist, vielleicht sich auch die eigenen Wunden anzuschauen, hat das ja immer was damit zu tun, weiterhin in eine Art Kampf zu gehen und zu sagen, ich will jetzt aber. Und es hat nichts damit zu tun, dass einem das nicht zusteht. Da bin ich voll bei dir, Jasmin. Das steht einem zu.
Ja.
Gar keine Frage.
Ja.
Ich habe mich halt bewusst für den Weg entschieden zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Sohn, dann will ich es jetzt einfach anders machen. Ja, den will ich sehen, dem will ich zeigen, hey, du bist gut so wie du bist richtig so wie du bist. Aber ich gehe jetzt nicht mehr in diesen Kampf, irgendwie meinen Vater da jetzt noch irgendwas zeigen zu müssen oder ihn davon irgendwas überzeugen zu müssen.
Ja, sowieso. Mhm. Ja. Ja.
Jasmin, erzähl mal ein bisschen mehr von der Entstehung deiner Papawunde, weil es hört sich sehr danach an, dass sie da ist.
Ja, da ist die auf jeden Fall. Also ich bin aufgewachsen als die fünfte von fünf Kindern und als einzige von meinem Vater. Und es war so, dass zumindest zu Beginn meiner Kindheit mein Vater sich so auch mehr oder weniger gekümmert hat. Also das heißt, meine Geschwister, meine Mutter war mit meinem Vater zusammen, dann hat er in Anführungsstrichen die Vaterrolle für meine Geschwister übernommen und da war ich noch nicht da. Und als ich dann auf dem Weg war, haben die beiden sich getrennt. Das heißt, die haben eigentlich meine Geschwister mehr Vater von dem mitbekommen als ich. Aber dann irgendwann so nach so ein paar Jahren, als ich dann sprechen konnte und ich glaube, der auch was mit mir anfangen konnte, haben wir dann wieder den Kontakt gesucht. Und das ist ein sehr intelligenter Mensch, sehr eloquent, sehr sprachbegabt. Well, let's be real. Der ist aber auch ein Alkoholiker und der ist auch pädophil und der ist am Ende auch ein A-Punkt. Das soll ich sagen. Nicht, weil er auf die Welt gekommen ist, um ein Arschloch sein zu wollen, sondern weil ihm wahrscheinlich ganz schlimme Dinge passiert sind, die ihn haben verrohen lassen, abhärten lassen und der ist halt wenig selbst reflektiert. Obwohl er das sehr in seinen Schaukasten legt. Also der hat immer so getan, als wäre er sehr gläubig, also ein gläubiger Muslime und hat auch da in seiner Gemeinde immer diese, die Position des Beraters, weißt du, das musst du dir erstmal reinziehen, also die Position des Beraters übernommen, hat aber hinter verschlossenen Türen die ekelhaftesten Dinge gemacht, ne? Und das war halt so, dass meine Schwester das relativ früh gesagt hat, dass er sie halt missbraucht hat und ich habe das gar nicht glauben können. Ne? Und meine Mutter hat das auch nicht geglaubt. Aber allein die Tatsache, dass meine Schwester das behauptet hat, war für mich klar, aus Solidarität, du musst den Kontakt zu deinem Vater abbrechen. Aber innen drin habe ich das nicht geglaubt. Da habe ich gedacht, das könnte der da nicht machen. Der ist zwar ein Arschloch und der säuft und der hat auch, ne, der schlägt auch. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, die traue ich dem jetzt nicht zu. Mhm. Und erst als ich mit meiner Schwester dann, das ist auch noch gar nicht so lange her, diese Traumaarbeit, die ich jetzt mache, für meine Schwester, mit meiner Schwester gemacht habe, ist in den Wochen danach bei mir hochgekommen, was der alles mit mir gemacht hat. Ich habe es einfach nur verdrängt. Und da müssen wir mal festhalten, da war ich 37. Und bis vor davor habe ich, ich hatte einen Traum, den ich immer wieder geträumt habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich nicht so koscher. Und es fühlt sich vor allen Dingen nicht richtig an. Der war aber nicht so explicit, aber den hatte ich immer. Aber ich wollte da schlicht und ergreifend auch nicht glauben, dass das passiert ist. Und dann habe ich ja vor kurzer Zeit, ich habe ja noch, ich muss wirklich immer nachrechnen, fünf weitere Schwestern von dem, väterlicherseits, dann auch kennengelernt und noch zwei Brüder. Und ich habe die dann jetzt vor gar nicht so langer Zeit dann auch aufgesucht. Und da war auch noch eine weitere dabei, wo er das halt auch gemacht hat. Ne? Und er hat auch eine weitere Tochter, nämlich die jüngste, heißt zufällig auch Jasmin, hat auch nochmal Jasmin genannt, ne? Muss man sich auch mal reinziehen. Also meine Vaterwunde ist erst aufgegangen, nachdem ich wirklich, also so richtig krass aufgegangen, nachdem ich verstanden habe, der hat das auch mit dir gemacht. Also weil vorher war, ich will mit dem nichts zu tun haben, das ist krank und ich bin mir nicht sicher, ob der das so, wie er es abgezogen hat. Aber nachdem ich das dann selber das geträumt hat und ich dann danach auch noch die andere Schwester, die ganz unabhängig von mir und meiner Schwester das erzählt hat, ne, dann war für mich klar, okay, das ist schon krass. Und ich habe dann tatsächlich noch einmal das Gespräch gesucht und dann, also ich habe den sowieso damals darauf angesprochen und habe ihn gefragt, was er denn dazu sagt, weil meine Schwester diese Vorwürfe erhebt. Und dann kam er mit so ganz moralischen Ansätzen, wie kannst du das überhaupt nur mir gegenüber ansprechen und so. Long story short, ich will gar nicht so sehr über das als solches reden, was geht ja darum, was der bei mir verursacht hat. Und bei mir verursacht hat er ganz tief in meinem Körper, dass ich mich in meinem Körper nicht sicher fühle. Also, und ich hätte immer gesagt, dass ich eine sehr starke Frau bin. Ich bin immer alleine, auch nachts mit der U-Bahn gefahren, durch Köln-Kalk, wo ich gewohnt habe. Ja, das ist schon nicht so die koscherste Ecke. Immer alleine auch da lang. Ich war immer selbstbewusst. Aber was ich nicht wusste, ist, dass ich einfach komplett abgestumpft war, dass ich mich an dieses Gefühl von, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich habe mich so abgelöst von meiner Körperlichkeit, um das nicht zu spüren, dass ich diese Angst gar nicht mehr habe hochkommen lassen. Und erst durch meinen Ehemann, den ich jetzt habe, der wirklich einer der liebsten Menschen/Männer auf Gottes Erden ist, empfindet mein Körper langsam so die Sicherheit, dass das hochkommen kann. Und das ist voll strange, weil ich habe mich noch nie schwach in meinem Körper gefühlt. Und ich habe mich auch noch nie bewusst, muss ich dazu sagen, unsicher gefühlt. Und jetzt sitze ich hier in meinem kuscheligen Haus mit meinem kuscheligen Ehemann und auf einmal kommt einfach Terror über meinen Körper. Weil ich jetzt dann das erste Mal wirklich so sicher war. Und das war tatsächlich auch vorgestern, das war so krass. Und ich habe es vorher einfach noch nie gehabt. Ich konnte das noch nie haben, dass mich jemand einer am Hals anfasst. Es ist ja so, dass man einen hier so oft küsst oder will mein Sohn immer machen, so am Hals kitzeln. Und das konnte ich noch nie haben. Ich habe das aber nie in Zusammenhang gebracht. Und dann hat der Carlos vorgestern im Bett so seinen Arm, ja, so ein bisschen hier über so Richtung Hals gelegt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie mein Bauch zuging, ich nicht mehr atmen konnte und bei mir einfach alles zuging. Und der Carlos war dann auch völlig geschockt und denkt, was ist denn los, Schatz? Ich wollte dich nur in den Arm nehmen. Ich habe gesagt, Carlos, das hat gerade gar nichts mit dir zu tun. Hier ist einfach eine Körpererinnerung gerade hochgekommen. Und du musst das jetzt bitte wirklich als wertvolles Geschenk empfinden, dass mein Körper sich jetzt in deiner Anwesenheit so sicher empfindet, dass das mal hochkommen darf. Und dann haben wir beide darüber gesprochen und habe ich ein bisschen geweint. dann kam das raus, dann habe ich das einmal zugelassen und dann war es auch gut. Und ich glaube, dass ich solche Momente einfach in Zukunft einfach noch vermehrt haben werde, weil wie gesagt, dieses Bewusstsein darum ist mir relativ neu und dieses, ich glaube, du hattest das in der letzten Folge auch gesagt, Marina, dieses tatsächlich fühlen und zulassen ist einfach auch super anstrengend. Weil am Ende fühle ich ja auch einfach alles, ne? Alles und jeden vor allen Dingen auch noch, ne? Nicht nur mich. Und dann auf einmal kommen auch noch meine eigenen Gefühle dazu. Holy shit. Also es ist herausfordernd, aber ich finde es völlig grandios, weil das ist diese, da am Ende ist das so ein bisschen nachbeeltern, ne? Sich selber dann, ich habe mir dann selber so ein bisschen die Sachen gesagt, die meine Mutter mir vielleicht hätte sagen sollen, ne? Mein Ehemann hat mir auch ganz schöne Sachen gesagt. Und das ist ganz klar hier an die Kleine gegangen. Und ich habe auch wirklich gespürt, das Alter war so 3, 4. Ja. Mhm. Und ich glaube, that's ongoing. It's a process. Und ich bin dankbar dafür, dass ich die Tools, aber auch den Rahmen jetzt habe, mich endlich in meinem Nervensystem sicher zu fühlen beziehungsweise dass mein Nervensystem, mein Unterbewusstsein sich sicher genug fühlt, um diese Körpererinnerung über mein Nervensystem auszuspielen, so dass ich mit meinem bewussten Geist und den Tools, die ich jetzt mir ja angeeignet habe über die Jahrzehnte letztlich, das einmal eher und durchleben kann, um das loszulassen, weil ich will das halt auch nicht alles an meinen Sohn weitergeben. Und das macht man unweigerlich, wenn man so eng ist mit Kindern, dann kriegen die diese Sensibilität für bestimmte Themen einfach mit, auch wenn die nicht einordnen können. Und deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt Stück für Stück einfach loswerden kann. Und auch meine Beziehung zu Alkohol, ich konnte also den Geruch von Alkohol, da musste ich einfach mich immer würgen müssen. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit 27, Sekt, Silvester. Und da war ich auch gleich hackendicht und danach halt wirklich so einmal im Jahr oder so. Und ich musste dann auch echt raffen, dass ich, nur weil ich jetzt mal an Silvester ein Glas Wein trinke, dass ich keine Alkoholikerin bin. Weil das war einer meiner größten Sorgen. Also meiner Mutter, ne, die war ja manisch-depressiv, mein Vater Alkoholkrank. Ich habe gedacht, oh Gott, du bist auf jegliche Art und Weise, wie man das so sein kann, prädispositioniert, um Scheiße zu entwickeln. Ja. Also ich hatte da immer so einen übertriebenen Hyperfokus drauf. Und da hat halt auch, interessanterweise habe ich dann auch einen Mann kennengelernt, meinen geliebten Carlos, der seine emotionale Nichtvorhandensein auch mit Alkohol betäubt hat. Ne? Also ich denke, es gibt ja immer diese zwei Varianten. Du suchst ja den einen, der etwas spiegelt, was du bereits kennst, und du kannst entweder gemeinschaftlich daran arbeiten und man kann es für sich miteinander, aneinander, gemeinschaftlich lösen, oder aber man versinkt in dem Sumpf miteinander. Also und bisher gelingt uns das poco a poco, wie man in Spanischen so schön sagt, wirklich an diese Dinger immer mehr zu kommen. Und es sind Layers. Nur weil wir jetzt hier als Expertinnen sitzen und andere darin anleiten, mehr zu sich zu kommen, an ihre Traumata zu kommen, die zu verarbeiten, heißt nicht, dass wir ja selber keine mehr haben. Also jede, die ehrlich ist, wird sagen, nee, it's an ongoing process, insbesondere wenn es so tiefsitzende sind, so frühkindliche Traumata, ne? Kriegst du, glaube ich, das kriegst du nicht in einer Sitzung weg. Ne? Hier 20 Minuten Blockaden lösen und das Trauma ist weg. So, nee, so funktioniert das nicht.
Ja. Wie war das für dich? Also ich finde es erstaunlich, wie der Körper das Ganze speichert und verdrängt gleichzeitig. Wie war das?
Eine Kraft gleichzeitig, gell? Das eine ist ja verdrängen, aber was, also wie macht voll wir in uns sind, dass wir solche Dinge wegsperren können.
Ja, aber weißt du, was ich auch gerafft habe? Und da fand ich dieses Bild, was man mir gegeben hat, auch super. Ich hatte ja in meinem Leben immer mal wieder, und ich habe gedacht, das wären Depressionen. Aber es ist ja ein Unterschied zwischen einer klassischen Depression und einer Depression, depressiven Verstimmung, ne, die man ja im Durchschnitt dreimal ein Erwachsener pro Leben eine depressive Stimmung durchlebt. Das ist völlig normal, depressive Phasen zu haben. Und die hatte ich aber schon, glaube ich, meine erste mit 8. Ne? Aber wenn du versuchst, diese Erinnerungen, die hochkommen, wie so ein Ball, versuchst die ganze Zeit unter Wasser zu halten, und zwar rund um die Uhr, 24/7, die ganze Zeit, wie anstrengend ist das denn? Und irgendwann macht das Nervensystem einfach und kann dann das, was da hochkommt, erstmal nicht verarbeiten, und dann zieht es einem den Stecker. Und das ist nicht dazu gedacht, und das habe ich wirklich gerafft, dass es mir dann schlecht geht oder dass ich dann nicht in der Lage bin, Dinge zu machen, oder dass ich dann schlecht drauf bin. Und der Körper sagt nur, mein geliebtes Seelchen, du darfst da mal hingucken. Das wird dich nicht umbringen. Aber vielleicht bringt dich das da nicht hingucken auf Dauer um. Also schau mal hin. Und das finde ich so schön, dass unser Körper immer wieder anklopft für uns. Unsere Seele immer wieder anklopft und sagt, hey, du bist es wert. Ich liebe dich. Komm, mach mal auf. Trau dich. Du kannst das. Und ich habe das diesen Moment vorgestern mit dem Carlos, der sich nicht gut angefühlt hat im Körper, aber voll als das empfunden. Da kommt jetzt was hoch, und das ist ein Geschenk an dich, Carlos. Das ist ein Kompliment an dich, dass das jetzt hier mit dir passiert. Und das ist ein Geschenk an mich, dass ich es loslassen darf. Und dann haben wir da auch in Dankbarkeit so beide auch so ein Tränchen verdrückt. Und das war echt schön. Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, eine Frau, die uns zuhört und sagt, oh mein Gott, der Jasmin ist das passiert. Sie wusste nichts davon und auf einmal taucht es auf. Was ist, wenn bei mir auch solche Vulkanos irgendwie versteckt sind?
Und was ist verbunden? Genau, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Mega.
Was mache ich denn dann eigentlich, wenn da die eine oder andere Misshandlung oder sonst irgendwas in mir gespeichert ist? Also erzähl mal ein bisschen, wie man damit umgeht, falls es hochploppt. Und muss denn jede Frau jetzt auf die Suche gehen und gucken, habe ich da vielleicht auch mal was vergessen, verdrängt, obwohl das ja so absurd klingt.
Aber zu dem Thema absurd möchte ich sagen, ne? Wir alle haben ja nicht nur unsere eigenen Erlebnisse in unserem Nervensystem gespeichert, sondern auch die unserer Mütter, unserer Großmütter, unserer Urgroßmütter, unserer Väter, unserer Großväter, unserer Urgroßväter. Und es ist ganz selbstverständlich, dass irgendwann in diesem System sexualisierte Gewalt und Trauma vorhanden war. Also musst du danach suchen gehen, Schwester, brauchst du nicht. Kannst du einfach davon ausgehen, dass das so ist. Aber wenn du keine Symptome hast, wo du denkst, also für mich hat sich das einfach immer in Selbstsabotage geäußert. Ne? Ich habe immer, wenn ich das Gefühl hatte, da ist jemand, der möchte mich jetzt wirklich lieben, der findet mich wirklich liebenswert, nicht aufgrund meiner äußerlichen Attribute oder aufgrund dessen, was ich mache, sondern der findet die Jasmin selber Knorke, konnte ich das nicht annehmen. Und das war wirklich, weil aus meinem Verständnis jetzt, weil der mich hätte lieben sollen, von denen ich es haben wollte, ähnlich wie bei dir, Marina, mir das nicht gegeben hat. Also war ja mein Umkehrschluss als kleines Kind, dann habe ich es wohl nicht verdient. Ne? Ich wurde nur wegen anderen Gründen, ist ja nicht geliebt, sondern ne, die Aufmerksamkeit habe ich aufgrund von anderen Gründen bekommen. Das habe ich eigentlich in meinem System weiter so fortgespielt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir müssen nicht suchen gehen. Wir kriegen diese Symptome ja immer. Ne, wenn du merkst, dass dich Dinge triggern oder dass du ein Verhalten an den Tag legst, wovon du bewusst sagst, das ist aber eigentlich nicht das, was ich machen müsste oder könnte, dürfte, sollte, um das Ziel zu erreichen, was ich von Herzen will. Und du das intellektuell weißt, aber das physisch nicht umsetzen kannst, also nicht verkörpern kannst, weil deine Seele dich am Ende ja immer davor schützen will, dann gibt es dafür einen Grund, da musst du nicht suchen gehen. Ja, und dann, wenn du aber herausfinden willst, was ist der Grund und wie kann ich das auflösen, dann aus meiner Sicht bitte wende dich an eine Person, die Tools dafür hat, dich darin zu begleiten, an diese Momente zurückzukommen, so dass du sicher, und das sollte immer oberste Priorität sein, dass das Nervensystem die ganze Zeit während des Prozesses beruhigt ist und nicht noch einmal retraumatisiert wird. Also eins kann ich dir sagen, du kannst dich aus einem Trauma weder reinlabern, noch kannst du dich da rauslabern. Also du wurdest nie in dein Trauma gelabert, deswegen kannst du dich auch nicht rausreden. Das alleine wird's nie, es muss immer der Körper, jede einzelne eine Zelle hat Erinnerungen und unser Körper, unsere Körpererinnerungen geben innerhalb von Millisekunden exakt den Hormoncocktail aus, die Ursprungssituation ausgeschüttet hat, die diesen Trigger gesetzt hat, also das Trauma. Und das ist in deinem Körper und das kannst du innerhalb von Sekunden wiederempfinden. Also wenn du auf einmal irgendwo stehst und hast Herzrasen ohne für dich jetzt ersichtlichen Grund, glaub mir, dafür gibt's einen Grund. Und dann such dir jemanden, der mit dir in Hypnose, ich mach das mit Subconscious Imprinting, aber da gibt es die unterschiedlichsten Tools und es gibt nicht das eine, was dir jetzt exakt hilft. Manchmal sind es 3, 4, 5. Und dann ist es auch dein Recht, die auszutesten und die zu kombinieren. Aber bitte bleib nicht zu Hause sitzen, Jahrzehnte wie ich, und denk dir, du bist halt einfach ein Freak, weil deine Mutter war ein Freak und dein Vater war ein Freak, deine Geschwister sind alle Freaks. Of course bist du ein Freak. Ja? Und das ist so schade, wenn man dann sich selber auch noch so niedermacht. Für Dinge, die einem, ne, ich fand das, diese Giselle Pellicot hat diesen für mich großartigen Satz geframed, die Scham muss die Seite wechseln. Wir müssen uns nicht dafür schämen, dass uns was angetan wurde und dass wir aufgrund dessen Verhaltensmuster oder Adaptionsmuster entwickelt haben, ja, die vielleicht von außen nicht klug erscheinen. Aber weißt du was? Es war das Allerklugste, was dein Körper für deine Seele in dem Moment machen konnte. Also wenn es um klug geht, ist es nicht der Geist, der entscheidet, was klug ist, sondern es ist der Körper, der eigentlich immer auf genialste Art und Weise die Seele schützt. Und ich finde, für mich war das Größte erstmal zu raffen, okay, dass mir dann ab und zu energetisch der Stecker gezogen wird, das ist nicht, damit ich in meinem Leben nicht weiterkomme oder damit ich mir sage, ich bin genauso ein Loser wie meine Mutter. Nein, das ist dazu da, dass ich verstehe, wenn ich selfless sein will, muss ich erstmal selfish werden. Also wenn ich mich um andere kümmern will, was ja so immer meins war, und ich habe mich immer nur wertvoll empfunden, wenn ich mich um andere gekümmert habe. Um mich um andere zu kümmern, muss ich mich erstmal um mich kümmern. Und genau da drin steckt bei jeder einzelnen Frau das Gold und das, was sie irgendwann in ihrem Leben, in ihrem Business wahrscheinlich auch weitergibt, nämlich das, was sie bedurfte oder bedurft hätte, um zu verarbeiten, was bei ihr los ist. Und das wird sie an ihre Kinder weitergeben, das wird sie an deren Kinder, ne, die werden das an deren Kinder weitergeben. Wir werden damit rückwirkend die Traumata unserer Ahnen heilen und wir werden im besten Falle tausende unserer Kundinnen damit heilen, dass wir uns trauen, immer weiter unter jedes Layer zu gucken, nicht zu sagen, jetzt muss aber irgendwann mal gut sein, sondern dass da, wir dürfen auf alles schauen, was uns einfach erschwert, weil, das hat die Katharina in irgendeinem Satz so schön gesagt, es geht um die Leichtigkeit des Seins. Es geht nicht um mehr Geld, es geht nicht um mehr Erfolg, es geht nicht um dies. Es geht darum, kann ich all das, was ich akkumuliert habe, mit Leichtigkeit genießen oder ist da eine Wand? Weißt du, was hast du davon, wenn du Millionen von oder Milliarden von Euro, wie viele unglückliche Milliardäre gibt es? Oder ich will es gar nicht am Geld festmachen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht um das, was ich materiell erreiche, sondern wie sehr bin ich in der Lage, das, was um mich herum ist, zu genießen? Wie sehr bin ich in der Lage, mich zu genießen? Wann hast du denn das letzte, also ich weiß nicht, ich musste mir das total erarbeiten, einfach mich mal hinzusetzen und mal zu genießen, dass ich die Jasmin Gonzalez bin. Allein das zu denken war für mich absurd. Ja? Ja, könnt ihr das vielleicht nachvollziehen? Für mich war das voll, wie ich setze mich jetzt mal hin und denk mal darüber nach, wie cool das ist, ich zu sein. Hallo?
Hat man gestern noch das Thema, Katharina, gell? Das ist auch ein Vatertrauma von mir, ne?
Ja.
Wo ich gesagt habe, naja, wenn ich noch ein größeres, geileres Business machen will, dann muss ich was Besonderes sein. Aber nachdem ich nichts Besonderes bin, kann ich auch nicht noch mehr Business machen. Volle Vaterwunde.
Ja.
Eine Vaterwunde. Weil er mir nie das Gefühl gegeben hat, dass ich irgendwie was Besonderes bin. Mhm. Ja.
Vor allem, wenn wir über Vaterrunde wunden und jetzt auf einmal Geld ins Spiel kommt. Ich liebe ja das Geld, ne? Das zeigt so viel. Mhm. Geld ist ja eine männliche Energie am Ende des Tages.
Ja, das heißt, Ablehnung bei mir bisher gewesen.
Das heißt, all das, was du mit dem Geld machst, wie du mit dem Geld interagierst, ist genau das Abbild, wie du das mit deinem Vater gemacht hast oder umgekehrt, wie er es mit dir gemacht
hat. Gänsehaut. Was? Ein Nippel?
Harte Nippel habe ich vor Gänsehaut jetzt. Ich halte jetzt mal nicht in die Kamera.
Das ist so, wenn man sich damit so beschäftigt und wirklich sich das so vor Augen führt, Geld ist eine männliche Energie. Wie wir Geld verdienen, klar, wir Frauen wollen es auf weibliche Art und Weise, Pustekuchen, das ist eine goldene Linie, das gehört beides da rein. Und da Geld männlich ist, dürfen wir auf unsere Väter besonders drauf schauen, wenn wir auch die Geldgeschichte verändern wollen.
Ja.
Das war bei mir nämlich der Punkt, ich bin über das Geld drauf gekommen, dass ich ein Papa-Team habe.
Ja. Katharina, magst du uns auch mal deine Väterwunde?
Ich habe coole Brücke hingesetzt, oder?
Großartig. Wer kann, der kann.
Das war ein mega Cliffhanger.
Ja, ich hatte tatsächlich, das war vor 12 Jahren, wo ich angefangen habe, das Geld zu erforschen, weil ich keins hatte. War der logische Brücke, mich mal mit
dem. Ja, weißt du, andere gehen mehr arbeiten. Katharina erforscht erstmal. Super logisch, Katharina. Hätte ich auch sofort so gemacht.
Ja, und mein erstes Buch, was ich darüber gelesen habe, war von D. Harv Eker. Millionaire Mind oder so? Es war mein allererstes Buch, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, Blockaden etc. etc. gibt. Oh Wunder, ich habe das Geldthema genommen, ja. Noch gar nichts ahnend. Und da gab es irgendwie so eine Aufgabe, sich zu reflektieren, so wie man mit dem Geld ist. Und ich saß da, ich weiß noch, ich saß in meinem Wohnzimmer auf dem Boden, weil ich irgendwas aufschreiben musste. Und mir sind da tausend und eine Lampe aufgegangen. So wie ich mit dem Geld umgehe, ist mein Vater mit dem Geld umgegangen. Er hatte auch keins, der hatte aber viele Ideen. Und wir kommen ja aus Russland, das heißt, Business-Selbstständigkeit gab es bis dato nicht. Erst mit Perestroika kam das ja dann, gab es diese Möglichkeit. Mein Vater hat es sofort selbstständig gemacht mit irgendwelchen Sachen, die keiner verstanden hat und vor allem die nicht funktioniert haben. Und dann saß ich da nach 18 Jahren Selbstständigkeit, die nicht funktioniert haben. Und es war so, oh girl, wie können wir das verändern? Und damit bin ich erst drauf gekommen, dass ich mich echt auch mit meinem Vater auseinandersetzen sollte. Denn bis dahin habe ich ihn komplett abgelehnt. Warum? Er war ein Alkoholiker, ist noch ein viel zu netter Begriff für das, was er war. Also bei uns sah es so aus, dass er wirklich wochenlang diese Alkoholphasen hatten. Dazwischen gab es 2-3 Wochen Erholung, wenn überhaupt. Und ich habe Bilder vor meinen Augen, wo mein Vater total besoffen auf dem Boden kriecht und sich in die Hose macht. Das ist die Erinnerung von meinem Vater. Und wenn er, ich habe eine Szene einfach, die hatten auch immer wieder keine Elektrizität und es waren aber die schönsten Abende, weil die Familie konnte dann nichts mehr machen abends und wir saßen beim Monopoly spielen, alle zusammen zu viert im Wohnzimmer und der war nüchtern. Oder gerade mal am Ausnüchtern. Und wir haben das so genossen. Also ich und mein Bruder, das war so schön. Kerzenschein, Monopoly, beide Eltern da, Vater einigermaßen nüchtern. Und dann ist der kurz ins Schlafzimmer und zurückgekommen. Und meine Mutter hat an ihm gerochen und ist draufgekommen. Er hat kein Alkohol mehr im Haus gehabt und er hat einfach Parfüm getrunken.
Ja, oh Gott.
Also so weit ging es und dann gab es natürlich ein Riesendrama, kein Monopoly-Spiel mehr für uns, sondern halt der Krieg. Und vor allem, wenn mein Vater getrunken hat, wurde er wollte sich mitteilen, er wollte Recht haben, auf einmal als starker Mann wahrgenommen werden, was ich nie den Eindruck von ihm hatte, dass er ein starker Mann ist. Für mich war das ein oft in Vierer kriechender Schwächling. Und so habe ich natürlich auch meine Männer angezogen, also wenn man da so zurückguckt. Und ich habe auch einige Begegnungen, alle schwach, viele mit Abhängigkeiten. Weil es für mich sicher war. Das war Normalzustand für mich. Was anderes kannte ich ja nicht. Aber das war noch nicht alles. Also schlimmster Bruch mit meinem Vater war, ich war ja sehr, sehr früh verheiratet, mit 19 und mit 20 verwitwet, weil mein erster Mann, meine absolut erste Liebe, bei einem Autounfall ins Leben gekommen ist, wo mein Vater am Steuer saß.
Oh.
Und wurde auch noch als schuldig anerkannt. Und das war der Bruch mit meinem Vater, weil er hat A, er hat nicht aufgepasst, B, der hat danach bei der Begegnung, wo ich dann meinen toten Mann gesehen habe, ganz schräg reagiert. So Aussagen getroffen, mich trifft keine Schuld, er hat sich einfach zu mir ins Auto gesetzt. Und danach wollte ich, klar, wir hatten Kontakt, aber es gab keine emotionale Verbindung mehr zu meinem Vater. Für mich war er eindeutig schuld. Und dieser Tod hat im Endeffekt, wenn ich irgendwas hatte und an meinen Themen gearbeitet habe, kam immer wieder auf den Tod von meinem ersten Mann und natürlich auf den Schuld von meinem Vater. Das war also, alles wuchs von dort. Und irgendwann mal natürlich in dem Prozess musste ich mich damit auseinandersetzen, ihm erstmal das irgendwie zu vergeben und zu verzeihen, weil das, was ich getan habe, habe ich ja Gift selber getrunken.
Ja.
Und so habe ich irgendwann mal ein Verständnis entwickelt, dass hier keiner geht, ohne selbst zu wollen. Ich hatte einige Channelings, wo ich auch mit meinem Mann sprechen konnte, der verstorben ist, der auch ganz eindeutig gesagt hat, ich wollte gehen.
Okay.
Den Vater hat sich mir zur Verfügung gestellt und hat diese Rolle übernommen. ich hatte mehrere Ayahuasca-Sessions gehabt, um halt eben das zu verarbeiten, um das Bild von meinem Vater zu verändern, was diese Situation angeht.
Okay.
Und das gelang mir relativ gut, bis er krank geworden ist. Der ist, hat eine nicht heilsame Krankheit. Es ging relativ gut und dann vor 3 Jahren war er kurz vorm Sterben und ich habe gedacht, nö.
So nicht.
Irgendwie, ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich bin zwar in einem Heilungsprozess mit dir, aber ich bin noch nicht fertig, lass dich nicht gehen. Und dann habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, energetisch, wie alle möglichen alternativen Sachen. Ich habe ihn tatsächlich vom Todesbett geholt. Und das war die größte Heilung für unsere Beziehung. Mhm. Auf einmal konnte ich ihm zum allerersten Mal in meinem Leben sagen, Papa, ich liebe dich und ich möchte nicht, dass du gehst. Und ich musste ihm das Modell der Welt erklären, damit er sich heilen kann. Das heißt, es gab auf einmal eine Notwendigkeit, mal tiefere Gespräche mit ihm zu führen, um auch seine Seite zu verstehen. Und wo dann diese Krise war, wo er eigentlich am Sterben lag, war ich bei Dr. Jodie Spencer im Seminar, 7 Tage. Und ich habe gesagt, okay, ich mache es nicht für mich, ich mache es für ihn. Also all die Meditationen, die wir gemacht haben, 3x am Tag, 3 Stunden, mal im Minimum, ich habe seine Sachen gesehen. Also ich habe ganz genau erfahren, was ihm alles passiert ist, damit diese Krankheit so krass kommt und sich ausbreitet und was zu tun ist. Und ich war in Amerika und habe dann in den Pausen meine Mutter angerufen oder ihn angerufen, um ihm zu sagen zum Beispiel, ich habe jetzt meinen verstorbenen Mann gesehen und er sagt, er soll sich selbst vergeben, weil er war einfach nur die Hilfe, dass mein Mann gehen konnte. Also es war ganz schräg, aber ich habe gesagt, ich mache alles, damit er nicht stirbt. Und ich habe alles gemacht, damit er nicht stirbt. Und jetzt war er schon 2 Winter hintereinander hier auf Zypern, mehrere Monate mit meiner Mutter, konnte auch ohne Sauerstoffgerät fliegen, hat den ganzen Antibiotika abgesetzt, dem ging es gut und man hat auf Röntgenbilder gesehen, dass seine Lunge sogar angefangen hat zu wachsen.
Okay.
Bis ich in die Traumatherapie gekommen bin und festgestellt habe, oh, die Wunde ist viel, viel größer als gedacht und hat nicht nur mit diesem Vorfall zu tun, sondern mit der Alkoholsucht. Und zwar diese Co-Abhängigkeit, von der ich hier, glaube ich, schon erzählt habe, entstand ja von dort dieses ich, kleine Mädchen, was er geliebt hat. Ich weiß es, er liebt mich abgöttisch, aber die Flasche war immer stärker als ich. Das heißt so dieses, man liebt mich zwar, aber irgendeine Kraft ist ist viel stärker als die kleine Katharina. Das hat eine Wunde hinterlassen und zwar eine große Wunde. Und so kann man sehen in jeder Beziehung, was habe ich gemacht? Ich habe gemacht und getan und gemacht und getan, damit der andere Mann mich sieht und vor allem nicht mehr sich abwendet, um seiner Abhängigkeit nachzugehen. Und was habe ich bekommen? Genau das. Und wir sind im Prozess. Mein Vater hatte wieder Verschlimmerung, aber ich bin nicht mehr bereit, ihn zu tragen. Und das ist, glaube ich, so ein guter Prozess, wo ich bin. Ich übernehme jetzt komplett die Verantwortung für seine Gesundheit und trage ihn auf meinen Schultern, bis so, ich habe es für dich getan, du weißt, wie das geht, du kannst es jetzt für dich selber machen. Ich muss mich um mich kümmern, so ungefähr. Das ist die Geschichte mit meinem Vater.
Auf jeden Fall. So, und vor allen Dingen konnte deine Seele ja auch nochmal ansprechen, was anzusprechen war. Ne? Ich glaube, das war auch das Wichtige in der Nummer. Ne?
Genau. Also ich glaube nicht, dass so wie Marina könnte ich nicht machen. Zu ihm hingehen und ihm alles so auszukotzen, was ich von ihm denke und meine.
Bei mir war der Ballon, ne? Oder ja. Der Ball, was Jasmin gesagt hat. Ja.
Ja. Ich habe mir das öfters vorgestellt, so eigentlich hätte es machen sollen, damit er versteht, was er mir angetan hat. Aber so dieses mutig sein und im Sterben zu sagen, du Papa, bleib noch ein bisschen, denn ich liebe dich. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so dieses Papa, ich liebe dich ausgesprochen.
Wow. Ja.
Und mir sind die Tränen gelaufen. Ich habe, glaube ich, alles durchgeschwitzt, was ich hatte. Das war für mich mega, mega heilsam.
Mhm.
Und zu verstehen, dadurch, dass ich halt eben auch erlebt habe, was er erlebt hat in diesen Meditationen für ihn, konnte ich spüren, dass er auch nichts dafür kann.
Genau, das
ist ja auch, ihm wurden auch Sachen angetan, was du gesagt hast, ja. Und er konnte halt sein Leben so leben, wie er es halt mit seiner Psyche, die auch einige Sachen wahrscheinlich weggesperrt hat, so wie bei uns. Und er hat sein Bestes für mich gegeben. Und damit bin ich total okay.
Mhm.
Ich glaube, das ist einfach der wichtige und entscheidende Punkt, dass uns einfach klar ist, dass die alle ihr Päckchen zu tragen haben, die jetzt noch mit uns sind oder die vor uns waren.
Mhm.
Und ich glaube, da liegt es jetzt einfach an uns, jetzt wirklich A, bei uns aufzuräumen und B, andere Dinge weiterzugeben. Ne? Also ich habe gerade noch mit einer Mitarbeiterin von mir gesprochen, wenn es auch zum Beispiel um die bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern jetzt geht, ne? Wie viel Ablehnung ich auch nicht nur in der weiteren Familie bekomme für die Art und Weise, wie ich mit Phil umgehe, sondern auch in der näheren Familie und wie viel Widerstand da ist und gleichzeitig aber, und ich glaube, das braucht's bei uns jetzt oder für uns Frauen, diesen Mut zu haben, zu sagen, ich mache es jetzt anders. Es ist mir völlig egal, was andere drumherum sagen und ob es da jetzt einen Widerstand gibt oder Terror gibt oder auch vielleicht Streitigkeiten mit dem Mann gibt, weil man sich uneinig ist. Es ist mir völlig egal, ich stehe jetzt für mich ein, für meine Bedürfnisse und ich stehe jetzt für die Bedürfnisse meines Kindes oder meiner Kinder ein. Ja, dass einfach das mal ein Ende hat, weil ich glaube einfach dran, wenn wir jetzt die Menschen und auch unsere Kinder mit denen anders umgehen, werden die auch später wieder anders mit umgehen. Und dann zieht sich das irgendwann und irgendwann können sich so viele Dinge dadurch heilen und verändern. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir in unserer Zeit haben, dass wir die Möglichkeit haben, so einen Podcast zu machen, miteinander über solche tiefen Dinge zu sprechen, eine Inspiration sein zu können für andere, die wiederum auch wieder andere inspirieren, dass wir diese Zeit haben, dass wir diese Ressourcen haben, dass wir auch diese, ich sag mal, Absicherung aller existenziell wichtigen Bedürfnisse haben, dass wir uns überhaupt mit sowas auseinandersetzen dürfen. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Und natürlich kommen da schmerzhafte Dinge vielleicht mal hoch, aber für mich überwiegt diese Dankbarkeit für diese Möglichkeiten einfach all das, was da irgendwie hochkommt und was anstrengend ist. Und auch scheißegal, ob ich jetzt seit 2 Wochen hier rumhänge und denke, ich könnte einfach den ganzen Tag schlafen, weil ich so fertig bin. Aber ist egal. Ist egal. Weil ich weiß, dass jetzt die Zeit ist, wo wir Frauen einfach alles verändern können.
Mhm.
Wenn wir sagen, und jetzt stehen wir auf und jetzt nehmen wir allen Mut zusammen und jetzt fragen wir uns einfach, ja, wie will ich es denn in meinem Leben haben?
Ja.
Wie will ich, dass meine Familie, meine Kinder und so weiter, mein Umfeld lebt? Ja, und was kann ich dafür für einen Beitrag sein? Und dann ändert sich so viel.
Ja. Aber ist das nicht auch geil, weil let's be real, Geld ist ja wichtig und wir letztlich in dieser Welt erstmal, in der wir uns ja auch alle, ne, wir leben hier, ne, befinden, ist Geld einfach auch Freiheit und befähigt ja auch erst einmal nur Geld dazu, wirklich das Leben zu leben. Ne? Also man kann sich natürlich von emotionalen Abhängigkeiten lösen, aber für manche Dinge bedarf es halt Geld. Ne? Und ist es nicht auch so, dass die Tatsache, dass wir gerade, jeder ist ja von einem anderen, ich sag mal, von einem anderen Boot auf die Geldinsel gekommen, aber irgendwie sind wir doch alle, andersrum. Ich glaube, dass umso mehr wir zu uns kommen und umso mehr wir das andere loshaben, umso mehr glaube ich tatsächlich, dass auch das Geld zu uns kommt. Das heißt nicht, dass jemand, der an seinen tiefen Traumata nicht arbeitet, kein Geld verdienen kann. Aber ich glaube, die Qualität dessen, wie er das dann genießt und wirklich umsetzt und was er damit dann in die Welt trägt, ne, an Heilung und so, das ist einfach eine andere. Und ich glaube, das ist die Zeit. Das ist ja tatsächlich der Unterschied in der Zeit, oder? Ich meine,
ja, also ich glaube, dass gerade auch Traumata dazu beitragen, dass man erfolgreich wird und viel Geld verdient, ja. Deswegen gibt's ja auch so einige, die erzählen, lass mal lieber deine Traumata, damit du genug Antrieb hast, um dir ne, Erfolg und Geld aufzubauen. Ja, aber am Schluss, ne, solange du da nicht auch hinguckst, glaube ich, passiert auf kurz oder lang genau das, Jasmin, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dann hat man vielleicht irgendwie seinen Erfolg, hat vielleicht sein Geld, aber aus welchen Kosten? Mhm. Ne? Vielleicht auf Kosten der Familie, der Gesundheit, der Lebensfreude, diesem Gefühl von, was ich dir auch gesagt habe, ja, okay, cool, jetzt habe ich hier irgendwie meine Villa, schau aufs Meer, aber und jetzt? Ja.
Mhm. Ja.
Und deswegen glaube ich, man kann erfolgreich sein und Geld haben mit den ungelösten Themen definitiv.
Aber wartet mal ganz kurz. Wir können das, ich sehe, wir sind schon fast bei einer Stunde angekommen. Ja. Lasst uns doch dieses Thema, was jetzt gerade aufgeploppt ist, Geld, Frau und Geld nehmen und als Brücke für die nächste Podcast-Folge einfach mitnehmen und sagen, lass uns doch über das Thema Geld und was es alles braucht und Trauma und Geld mitnehmen und nächstes Mal darüber sprechen und heute einfach das Thema Vater, oh mein Gott, abschließen. So, ich würde gerne nochmal so wie so ein zusammenfassendes Plädoyer für uns Frauen und vor allem Töchter hören, Marina.
Ein Plädoyer, Mann, jetzt hast du mich voll erwischt.
Einfach zusammenfassen, kurz.
Eine Abschlusszusammenfassung. Für mich ist die Abschlusszusammenfassung die, dass uns wirklich bewusst sein darf, egal wie abwesend vielleicht der Vater war, emotional, körperlich, was da passiert ist oder man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt ja auch die überfürsorglichen Väter, die aber auch ein bisschen Schaden anrichten können. So, aber ja, also egal, was unsere Väter letzten Endes getan haben, ist der Kern, ob sie es zeigen können oder nicht, dass sie uns als Töchter lieben. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass die auch stolz auf uns sind, auf das, was wir gemacht haben, auf das, was wir geworden sind und da für sich einfach. Ja, ich würde es so machen, wie du es immer zeigst, Katharina, auch so in deinen Räumen. Einfach ne, sich selber als Frau mal auf die Schulter klopfen, ja, als stellvertretende Energie vom Partner, was oft gefehlt hat. Und einfach sagen, ja, egal was war, ich bin jetzt die, die ich bin. Und all das, was passiert ist, ist die Chance für mich, auch dahin zu kommen, wo ich gerne hin möchte. Ja.
Mega schönes Plädoyer. Jasmin.
Ja. Guck mal, da arbeitet meine Stimme. Ich glaube ja, dass das Leben immer für uns ist und dass jeder Vater und auch jede Mutter, die uns an die Seite gesetzt wurde, nee, ist ja nicht passiv, die wir uns ausgesucht haben für dieses Leben, um diese Lektion zu erlernen, genau die Lektion uns mitbringt, um mehr dahin zu kommen, wo wir irgendwann als Seele hinwollen. Das heißt nicht, dass wir in hundertprozentiger Akzeptanz dessen, was uns passiert ist, ne, also okay, du musst es akzeptieren, weil du änderst es nicht, aber das heißt nicht, dass du damit fein sein musst. Du darfst es immer noch sagen, das war nicht okay. Und das finde ich auch wichtig, weil ich sehe halt auch so oft, dass man quasi dazu gezwungen wird, alles als gut zu erachten. Nee, man darf einfach auch sagen, da waren Dinge einfach scheiße. Nichtsdestotrotz, wie du sagtest, die haben uns auf ihre Art und Weise geliebt und wir haben die uns letztlich ausgesucht, weil die uns exakt das lehren durften. Und wenn man, ich bleib mal bei mir, wenn mir das immer mehr gelingt, gerade auch bei meinem Vater, da muss ich noch ein klein bisschen dran arbeiten, dass ich da Danke sagen kann und das Größere, the bigger picture da sehe, ich glaube, das ist der Weg wirklich, glücklich und um bei dem Bild zu bleiben, weniger beschwert zu sein, mehr in die Leichtigkeit des Seins zu kommen und ja, und umso weniger Beschwerung wir haben, umso mehr geht nach oben dieser Kanal auf. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Und das ist mein Ziel, das Kanälchen da oben so weit, wie es geht, aufzumachen. Ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Ja, an der Stelle würde ich sagen, es war eine mega Folge, Deep Talk über die Väter. Und von meiner Seite sage ich nur, ein Vater gehört zu einer Tochter. Ein männlicher Anteil gehört zu einer Frau. Und wenn wir für dich ein Impuls sind, da mal hinzugucken und auf einmal in Frieden damit zu gehen, dann bin ich mega demütig und dankbar. Und ich würde sagen, wir sagen tschüss und sehen uns nächste Woche mit dem spannenden Thema, was jetzt gerade aufgeploppt ist, und zwar Geld. Also, hab eine wunderschöne Woche.
Adios. Bye bye.
And so it is.